Herzlich willkommen bei unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt es reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Heute tauchen wir in eine Story, die schon einige Jahre zurückliegt und so abgefahren klingt, dass ich persönlich sie gar nicht glauben konnte. Ich bin Lena.
Und ich bin Mona. Es ist übrigens eine Geschichte über mein liebstes Reiseland. Riesige Lagerhallen mit einem erst einmal unscheinbaren Produkt und kriminellen Strukturen. Es geht um eine der süßesten Substanzen der Welt, Ahornsirup. Wir sprechen über den großen Ahornsirup-Raub in Kanada. Doch bevor wir richtig einsteigen, Lena, warst du schon mal in Kanada?
Ich war noch nie in Kanada leider, aber ich habe schon gehört, es soll eine richtig schöne Landschaft sein.
Ja, voll. Also ich liebe das Land echt total. Wir waren in 2019, also vor Corona da. Wir hatten auch das Glück, dass Kanada gerade das 150-jährige Bestehen hatte und es gab halt auch ganz viele tolle Events und sowas und die Nationalparks waren sogar kostenlos in dem Jahr und es ist einfach wunderschön. Und was man auch sehen muss, die Niagara-Fälle.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall auch nochmal dahin reisen.
Ja, genau. Die kennt man ja eigentlich auch schon so aus dem Fernsehen.
Ne? Von Videos, Social Media.
Ja, genau. Da gibt es nämlich auch so ein Boot, die Made of the Mist. Hast du von dem schon mal gehört?
Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Video davon gesehen.
Ey, das ist so krass. Da muss man einfach mitfahren. Dann fährt man kann von kanadischer und USA-Seite ranfahren. Die Made of the Mist ist die USA-Seite. Mhm. Also ich würde es auf jeden Fall von der kanadischen Seite machen, weil du einfach den viel geileren Blick auf die Niagara-Fälle hast. Und dann bekommst du so Ponchos an und dann fährst du richtig ran an die Niagara-Fälle und es ist wirklich, du wirst überschüttet von Wasser. Und es ist einfach nur zum Schreien komisch. Ich habe mich 20 Minuten nur kaputt gelacht. Also man muss es mitmachen.
Ja.
Und natürlich gibt es ja auch kulinarische Highlights in Kanada. Kennst du da irgendwie was, was besonders ist?
Ich kenne mich nicht so gut aus, aber auf jeden Fall den Ahornsirup ja schon mal, über den wir reden.
Genau.
Und den kann man ja super zu Süßspeisen wie Waffeln oder so essen.
Genau, das und bevor wir zum Ahornsirup kommen, die Poutine. Das ist Fastfood eigentlich, also es sind Pommes mit einer Bratensoße und Käse, also gecrashter Käse drauf. Mhm. So ein besonderer Käse, ist jetzt nicht kein Gouda oder sowas, wie wir ihn kennen. Mhm. Aber es ist ein absolutes Highlight und muss man einfach mal probieren haben. Gibt's übrigens auch das Rezept dazu auf zimtliebe.de, ne?
Mhm.
Ja, und wenn wir vom Ahornsirup sprechen, die meisten kennen Ahornsirup ja als leckere Soße für Pfannkuchen und Waffeln, ne?
Oha, da gibt es doch bei uns auf Zimtliebe auch richtig leckere Rezepte, stimmt?
Ja, die belgischen Waffeln und die amerikanischen Pancakes zum Beispiel. Die beiden Rezepte sind übrigens bei unseren Lesern auch super beliebt. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie unbedingt mal anschauen und natürlich auch austesten, würde ich sagen. Sind echt lecker.
Ja, absolut. Die Links dazu legen wir dir in die Shownotes. Aber jetzt starten wir mal mit dem besten Topping für Pancakes und Co., nämlich dem Ahornsirup. Aber sag mal, wofür steht der Ahornsirup überhaupt und wo genau in Kanada spielt sich unsere heutige Story denn überhaupt ab?
Das klären wir natürlich als allererstes. Ahornsirup ist eine bernsteinfarbene Köstlichkeit, die uns an gemütliche Herbsttage und den unverwechselbaren Geschmack Nordamerikas erinnert. Doch für die Provinz Quebec in Kanada ist Ahornsirup viel mehr als nur ein süßes Extra. Es ist ein kulturelles Symbol, ein echter Stolz und ein absolut fundamentales Wirtschaftsgut. Weißt du, Kanada ist der unangefochtene Gigant in der Ahornsirupproduktion und liefert unglaubliche 80% des weltweiten Ahornsirups. Und das Herz dieser süßen Industrie schlägt in Quebec, wo über 90% der gesamten kanadischen Produktion stattfindet. Du kannst dir vorstellen, jedes Jahr fließen hunderte Millionen kanadische Dollar durch den Verkauf dieses flüssigen Goldes. Allein im Wirtschaftsjahr 2023-2024 überstiegen die Exporte kanadischen Ahornsirups einen Wert von über 600 Millionen kanadischen Dollar. Das ist nicht nur ein Geschäft, das ist ein Lebensgefühl, eine Tradition, die über Generationen gepflegt wird.
Okay, dann geht es also in unserem Fall sicher in erster Linie wieder ums Geld, ist ja meistens so. Aber vorher die Frage an dich, wie wird dieser Sirup eigentlich hergestellt, weißt du das?
Nur ganz grob. Im Detail erklären könnte ich dir das jetzt nicht, aber wenn du mich schon so fragst, hast du doch sicher was vorbereitet, oder?
Na klaro. Es beginnt im Frühling, wenn der Saft der Zuckerahornbäume zu fließen beginnt. Bauern, die im Französischen Acericulteur genannt werden, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, weil ich hatte nie Französisch, Die zapfen die Bäume an, sammeln den klaren Saft und kochen ihn dann stundenlang ein. Dabei verdampft das Wasser und was übrig bleibt, ist der konzentrierte bernsteinfarbene Ahornsirup.
Oh wow, das klingt nach einem ganz schön mühsamen Prozess, der viel Wissen, Geduld und natürlich auch die richtigen Wetterbedingungen erfordert, oder?
Ganz genau. Doch diese blühende Industrie wäre ohne eine ganz besondere Organisation kaum denkbar. Achtung, wieder französisch. Die Fédération des Producteurs Acéricoles de Québec, kurz FPAQ. Die FPAQ ist einzigartig auf der Welt. Sie ist eine Art Genossenschaft, die praktisch die gesamte Ahornsirupproduktion in Quebec kontrolliert. Ihr Ziel ist es, den Markt zu stabilisieren, die Preise fair zu halten und die Qualität des süßen Goldes zu sichern. Das ist extrem wichtig, denn die Ahornsirup-Ernte ist total wetterabhängig. Eine gute Ernte könnte den Markt mit Sirup überschwemmen und die Preise ruinieren, während eine schlechte Ernte zu Engpässen und extremen Preissprüngen führen könnte.
Grundsätzlich eine mega gute Sache, würde ich mal so sagen. Faire Preise, um jedem den Zugang zum Produkt zu ermöglichen.
Ja, und um diese Schwankungen auszugleichen, hat die FPAQ eine geniale, aber auch eine bisschen umstrittene Lösung geschaffen. Die globale strategische Ahornsirupreserve. Stell dir eine gigantische Lagerhalle in Quebec vor, gefüllt mit Tausenden von 45 Gallonen Fässern. Das sind etwa 200 Liter pro Fass, randvoll mit Ahornsirup. Diese Reserve ist dafür da, überschüssigen Sirup in guten Erntejahren zu speichern und in schlechten Jahren auf den Markt zu bringen. Eine scheinbar perfekte Lösung, um die Stabilität einer ganzen Industrie zu gewährleisten.
Oh, davon habe ich auch schon gehört. Und genau diese Reserve spielt gleich auch übrigens eine wichtige Rolle, denn irgendwie wurde das Symbol der Stabilität und des Reichtums zum Brennpunkt eines Verbrechens, das Kanada und die ganze Welt in Erstaunen versetzen sollte. Ein Verbrechen von epischem Ausmaß, das sich nicht in den Schatten von Gangsterfilmen abspielte, sondern in der unscheinbaren Idylle des kanadischen Ahornwaldes.
Mach dich bereit für die unglaubliche Geschichte des großen Ahornsirupraubes.
Nachdem wir nun wissen, welchen immensen Wert Ahornsirup in Kanada hat und welche zentrale Rolle die FPAQ mit ihrer strategischen Reserve spielt, ist es an der Zeit, uns dem Schauplatz des Verbrechens und seinen Protagonisten zuzuwenden. Stell dir vor, du stehst vor einer unscheinbaren Lagerhalle. Von außen wirkt sie groß, aber ziemlich gewöhnlich, vielleicht ein bisschen langweilig. Und genau das war wohl auch Teil des Plans. Unser Tatort ist diese riesige, aber unauffällige Lagerhalle in Quebec. Sie ist das Herz der globalen strategischen Ahornsirupreserve. Ein Ort, wie wir es vorhin schon beschrieben haben, an dem Hunderttausende von 45 Gallonen Fässern mit einem wertvollen Sirup auf ihre Zeit warten. Für das ungeschulte Auge mag es einfach ein großes Gebäude sein. Aber in seinen Tiefen lagert ein Vermögen. Ein Vermögen, das für eine ganze Branche von entscheidender Bedeutung war. Die Opfer dieses unglaublichen Coups waren, klar, die FPAQ selbst und damit im Grunde alle Ahornsirup-Produzenten in Quebec. Jeder Liter, der aus dieser Reserve fehlte, war ein direkter Verlust für die Bauern, die sich auf dieses System verließen, um ihre Existenz zu sichern. Es war kein Verbrechen gegen eine große, gesichtslose Firma, sondern gegen Tausende von hart arbeitenden Menschen.
Ach krass, also war in gewisser Weise jeder betroffen. Und die Täter, was ist mit denen? War es einer oder mehrere? Und von wem reden wir hier überhaupt?
Das war von Anfang an die große Frage. Man wusste, es musste eine Gruppe von Leuten gewesen sein, die nicht nur Insiderwissen hatte, sondern auch über erhebliche logistische Fähigkeiten verfügte. Wir reden hier nicht von einem schnellen Einbruch. Die Menge an Sirup, die bewegt wurde, war gigantisch. Da brauchte man Lastwagen, Personal, Umschlagplätze. Das ist keine Sache, die man mal eben mit ein paar Kumpels am Wochenende durchzieht. Und hier kommt ein ganz entscheidender Punkt, der diesen Fall so außergewöhnlich macht. Der Diebstahl fand nicht in einer einzigen Nacht statt, wie in einem typischen Sonntagabend-Tatort. Nein, die Fässer verschwanden über einen längeren Zeitraum hinweg, von August 2011 bis Juli 2012.
Nicht dein Ernst, das ist fast ein ganzes Jahr. Das bedeutet, die Diebe hatten ein ausgeklügeltes System, das über Monate hinweg unentdeckt blieb. Sie operierten unter dem Radar, während die Ahornsirup-Welt nichtsahnd weiterlief.
Als der Betrug dann endlich aufflog, war das Ausmaß echt schockierend. Ursprünglich wurde der Wert der Beute auf etwa 18 Millionen kanadische Dollar geschätzt, was ja schon relativ viel ist. Eine astronomische Summe. Aber im Laufe der Ermittlungen wurde diese Zahl nach oben korrigiert. Am Ende stellte sich heraus, dass Ahornsirup im Wert von, halte ich fest, über 30 Millionen kanadischen Dollar verschwunden war. Stell dir das doch nur mal vor. 30 Millionen kanadische Dollar an gestohlenem Ahornsirup. Das waren fast 3000 Tonnen, gelagert in Tausenden von diesen bereits erwähnten 45-Gallonen-Fässern. Damit ist dieser Diebstahl nicht nur der größte Ahornsirupraub aller Zeiten, sondern auch einer der größten Diebstähle in der gesamten kanadischen Geschichte. Es war eine regelrechte Plünderung, die unter den Augen der Öffentlichkeit geschah, ohne dass jemand es auch nur irgendwie ahnte.
Die Bühne, also der Tatort, war also klar. Eine immense Menge an wertvollem Gut, ein scheinbar sicherer Lagerort und eine Organisation, die auf Stabilität bedacht war. Und im Verborgenen zog eine Gruppe von Kriminellen die Fäden, um dieses süße System für ihre eigenen finsteren Zwecke auszunutzen. Wir haben den Tatort, wir kennen die Opfer und das unvorstellbare Ausmaß der Beute. Jetzt kommt die Frage, die sich jeder stellt: Wie haben sie das eigentlich gemacht? Wie konnte ein solcher Diebstahl, der sich über fast ein ganzes Jahr erstreckte, unentdeckt bleiben?
Die Antwort liegt in einer Mischung aus Dreistigkeit, Insiderwissen und einer erstaunlichen logistischen Präzision. Die Masche, die die Diebe anwandten, war raffiniert in ihrer Einfachheit. Sie nutzten eine entscheidende Schwachstelle im System der Ahornsirupreserve aus. Die Fässer wurden nicht ständig und individuell überwacht oder gewogen. Die FPIQ vertraute darauf, dass die gemieteten Lagerflächen sicher waren und die Inventuren, die angeblich einmal im Jahr stattfanden, ausreichten. Ein Fehler, der sich extrem kostspielig erweisen sollte. Der Schlüssel der Operation war ein Mann namens Stefan. Seinen Namen haben wir natürlich geändert. Er war der Kopf der Bande, ein Mann mit Vorstrafen und, wie sich herausstellen sollte, mit einer gewissen Erfahrung im illegalen Handel mit Ahornsirup. Stefan mietete einen Teil der riesigen Lagerhallen in Quebec an, ganz offiziell natürlich.
Hä, war das nicht ein wenig auffällig und zu simpel gedacht? Das war sein Fehler, oder?
Denkste. Dabei misstraute ihm erstmal gar keiner. Denn seine Tarnung, er behauptete, die Fässer sollten umgelagert, gewartet oder für den Transport vorbereitet werden. Eine plausible Erklärung, die ihm und seiner ganzen Crew Zugang verschaffte. Und dann begann das systematische Spiel. Es war kein einmaliger Einbruch, bei dem man schnell ein paar Fässer mitnimmt. Nee. Es war ein schrittweiser, akribischer Austausch. Die Diebe fuhren mit Lastwagen vor, luden die vollen 45-Gallonen-Fässer mit dem echten Ahornsirup auf und transportierten sie ab. Aber, damit der Diebstahl nicht sofort auffiel, ersetzten sie die gestohlenen Fässer durch leere Fässer, die sie mit Wasser füllten.
Klar, tausende von Fässern, die von außen identisch aussahen, aber statt des wertvollen Sirups nur Leitungswasser enthielten, war eine sehr gute Tarnung. Dadurch sollte das Gewicht simuliert und die Illusion aufrechterhalten werden, dass alles in Ordnung war.
Der gestohlene Sirup wurde dann zu geheimen Raffinerien und Umschlagplätzen transportiert, oft in ländlichen Gebieten. Dort wurde der Sirup umgefüllt, um seine Herkunft zu verschleiern und für den Weiterverkauf vorbereitet. Diese logistische Meisterleistung erforderte eine komplexe Kette von Komplizen. Lkw-Fahrer, die Fässer transportierten, Lagerarbeiter, die beim BN-Entladen halfen und Händler, die den gestohlenen Sirup auf dem Schwarzmarkt absetzten. Es war ein gut funktionierendes Netzwerk, das über mehrere Provinzen und sogar über die Grenze in die USA reichte. Monat für Monat verschwanden so unbemerkt Tausende von Fässern aus der Reserve. Die FPIQ führte wohl Inventuren durch, aber diese waren offenbar nicht detailliert oder häufig genug, um den Betrug aufzudecken. Die Diebe nutzten diese Lücken gnadenlos aus, operierten im Schutz der Nacht oder an Wochenenden, wenn die Aufsicht am geringsten war.
Doch jede gute Geschichte hat doch einen Wendepunkt und dieser kam dann im Juli 2012, oder?
Ja, genau. Ein Routineinspektor der FPIQ, nennen wir ihn doch einfach mal Rob, war in der Lagerhalle, um die Bestände zu überprüfen. Rob kletterte auf die riesigen Stapel von Fässern. Es ist eine schweißtreibende Arbeit in dieser Sommerhitze. Oben angekommen, bemerkte Rob dann, einige der Fässer fühlten sich irgendwie nicht richtig an. Sie kamen ihm viel zu leicht vor. Ein mulmiges Gefühl machte sich in ihm breit und so öffnete Rob ein Fass, dann ein zweites und ein drittes. Und mit jedem Fass wurde es klarer. Du kannst dir sicher vorstellen, wie es ihm dabei erging, oder?
Also mir wäre heiß und kalt geworden, wenn das, was ich eigentlich behüten soll, einfach so verschwunden ist und ich nur etwas Wertloses vorfinde, beziehungsweise eigentlich gar nichts mehr. Das ist irgendwie wie, als wenn man sein Handy verliert und in die leere Hosentasche greift. Da rutscht mir direkt das Herz in die Hose.
Genau.
Anstelle des dicken, bernsteinfarbenen Ahornsirups, der herausfließen sollte, kam ja nur klares, dünnes Wasser, oder?
Ja, der Schock muss unbeschreiblich gewesen sein. Erst Ungläubigkeit, dann Wut. Die Erkenntnis, dass sie über Monate hinweg systematisch rausgeraubt worden waren, traf die Verantwortlichen wie ein Schlag. Die globale Ahornsirupreserve, das Symbol der Stabilität, war einfach kompromittiert. Der größte Ahornsirupraub der Geschichte war aufgeflogen.
Oha, und jetzt begann sicher die nervenaufreibende Jagd nach den Tätern und natürlich dem verschwundenen süßen Gold, oder?
Der Schock war einfach nur riesig. Die FPLQ stand vor einem großen Trümmerhaufen aus leeren Fässern und der bitteren Erkenntnis, dass sie um Millionen von Dollar betrogen worden waren.
Aber in Kanada gibt es keine Verbrechen, die ungesühnt bleiben. Auch oder gerade, wenn es um Ahornsirup geht.
Stimmt, genau. Die kanadische Polizei übernahm den Fall sofort.
Und sie standen vor einer absoluten Mammutaufgabe, oder?
Stell dir vor, du bist Polizist und bekommst plötzlich den Auftrag, fast 3000 Tonnen gestohlenen Ahornsirup zu finden.
Hört sich erstmal super einfach an, weil es so viel ist und auffallen müsste.
Aber das ist nicht wie ein gestohlenes Auto oder ein paar Schmuckstücke. Sirup ist flüssig, kann umgefüllt werden und ist auch in riesigen Mengen schwer zu verfolgen. Das war übrigens auch eine der größten Herausforderungen. Die unfassbare Menge des gestohlenen Gutes. Hinzu kam die internationale Reichweite des Diebstahls. Es wurde schnell ermittelt, dass der Sirup nicht innerhalb Kanadas verkauft wurde, sondern auch über die Grenze hinweg in die Vereinigten Staaten gelangte. Das bedeutete, die Ermittler mussten einen komplexen, grenzüberschreitenden Sachverhalt aufdecken. Die Spurensuche begann. Die Polizei ging akribisch vor und versuchte, die Verkaufswege des gestohlenen Sirups zu verfolgen. Sie sprachen mit Händlern, durchforsteten Rechnungen und suchten nach Ungereimtheiten in den Lieferketten. Es war wie eine riesige, klebrige Schnitzeljagd. Schnell stießen sie auf Hinweise, die zu geheimen Lagern und Umschlagplätzen führten, wo der Sirup umgefüllt und für den Weiterverkauf vorbereitet wurde. Ein entscheidender Schritt war die Zusammenarbeit mit den US-Behörden. Der gestohlene Sirup tauchte in verschiedenen US-Bundesstaaten auf, insbesondere in New Brunswick. Nicht zu verwechseln mit der kanadischen Provinz gleichen Namens, hier ist der Ort in New Jersey gemeint. New Jersey und Vermont. Die kanadische Polizei musste eng mit dem FBI und lokalen Polizeibehörden zusammenarbeiten, um die Fäden zu entwirren, die sich über die Grenzen zogen.
Das finde ich ja immer super, wenn die internationale Zusammenarbeit untereinander so gut funktioniert.
Im Zentrum der Ermittlungen stand bald eine Schlüsselfigur, Stefan. Wir kennen ihn ja bereits und er war der Mann, der die Lagerhalle anmietete und die gesamte Operation geplant und koordiniert hatte. Wie sich herausstellte, war Stefan kein Unbekannter in der Welt des illegalen Ahornsiruphandels. Er hatte bereits in der Vergangenheit Erfahrung mit dem Schwarzmarkt für Sirup gesammelt und kannte die Schwachstellen des Systems der FPLQ genau. Er wusste, wo die Lücken waren und er nutzte sie skrupellos aus.
Aber als ich mich jetzt frage, wieso konnte Stefan überhaupt wieder so dicht heran an die großen Sirupreserven, wenn er bereits vorher schon auffällig gewesen war?
Das ist eine sehr gute Frage, die wir hier und heute leider gar nicht beantworten können. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Polizei sammelte Beweise für Ermittlungen, Observationen und andere strafprozessuelle Maßnahmen durch und befragte auch einige Zeugen. Die Arbeit war super mühsam, aber sie zahlte sich am Ende dann doch aus. Im Dezember 2012, nur ein paar Monate nach der Entdeckung des Diebstahls, kam es zu den ersten Verhaftungen. Nicht nur in Quebec, sondern auch in den USA schlugen die Behörden zu. Insgesamt wurden im Laufe des Falls über 20 Personen angeklagt. Darunter waren nicht nur Stefan, der Kopf der Bande, sondern auch Lkw-Fahrer, die den Sirup transportierten, Lagerarbeiter, die beim Umfüllen halfen und Händler, die den gestohlenen Sirup auf den Markt brachten. Es war ein weitreichendes Netzwerk, das durch die guten Ermittlungen zerschlagen werden konnte. Die Hauptangeklagten neben Stefan waren im Übrigen ein Siruphändler, der den gestohlenen Sirup in großen Mengen kaufte und weiterverkaufte, obwohl er genau wusste, dass er aus den illegalen Quellen stammte. Und ein Lagerverwalter, der den Diebstahl erst ermöglichte, indem er den Dieben Zugang zur Halle verschaffte und möglicherweise bei der Täuschung half.
Perfekt organisiert, würde ich sagen. Aber jedes Verbrechen hat eben auch Schwachstellen und irgendwann fliegt alles auf. Aber was wurde denn aus dem ganzen Sirup? Der finanzielle Verlust war doch immer noch riesig.
Ja, die gute Nachricht inmitten des Chaos, ein Teil des gestohlenen Sirups konnte tatsächlich wiederbeschafft werden. In New Brunswick, in Kanada und in den USA wurden Lagerstätten entdeckt, in denen sich noch Fässer mit dem süßen Gold befanden. Aber eben leider nicht alles. Schätzungen gehen davon aus, dass nur etwa 2/3 der gestohlenen Menge wiedergefunden werden konnten. Der Rest war spurlos verschwunden. Wahrscheinlich bereits verkauft oder auch konsumiert.
Aber immerhin etwas. Wie ging es dann weiter? Nachdem die Ermittlungen ein Erfolg waren, stand ja die eigentliche Herausforderung noch bevor, die Gerichtsverfahren.
Oh ja, stell dir vor, du hast so viele Angeklagte, jeder mit unterschiedlichem Grad der Beteiligung, unterschiedlichen Anklagepunkten und natürlich mit dem Recht auf eine faire Verteidigung. Das machte die Prozesse extrem komplex und langwierig. Es war kein schneller Showdown, sondern ein Marathon durch die kanadische Justiz. Die Anklagepunkte waren vielfältig, umfassten normalen Diebstahl, Verschwörung zum Diebstahl und den Besitz von gestohlenem Eigentum. Die Staatsanwaltschaft musste ja beweisen, dass die Angeklagten nicht nur am Diebstahl beteiligt waren, sondern zudem auch noch die Absicht hatten, den Sirup illegal zu verkaufen und sich daran zu bereichern. Nicht gerade einfach.
Absolut.
Im Zentrum des Prozesses stand natürlich Stefan, der als Drahtzieher der gesamten Operation galt. Sein Prozess war der aufwendigste und zog sich ewig hin. Die Beweislast gegen ihn war erdrückend. Zeugenaussagen, Finanztransaktionen und die Spuren des gestohlenen Sirups führten immer wieder zu ihm zurück. Einige Jahre später kam es dann zu den ersten wichtigen Urteilen. Stefan wurde wegen Diebstahls, Betrugs und des illegalen Handels mit Ahornsirup für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt. Zusätzlich wurde ihm eine gigantische Geldstrafe von über 9 Millionen kanadischen Dollar auferlegt. Diese Geldstrafe sollte nicht nur als Bestrafung dienen, sondern auch zur Entschädigung der FPLQ und damit der geschädigten Ahornsirup-Produzenten beitragen. Das war ein klares Signal der Justiz. Verbrechen dieser Größenordnung werden in Kanada nicht toleriert und die Täter müssen Konsequenzen tragen. Aber Stefan war nicht der Einzige, der zur Rechenschaft gezogen wurde. Auch andere Beteiligte, wie die bisher schon erwähnten Lkw-Fahrer und die weiteren Helfer, erhielten je nach ihrer Beteiligung kürzere Haftstrafen oder auch Bewährungsstrafen. Die Gerichtsverfahren zogen sich über Jahre hinweg, aber am Ende wurde ein Großteil der Verantwortlichen tatsächlich zur Rechenschaft gezogen.
Da merkt man, die Urteile sendeten eine deutliche Botschaft. Die Ahornsirup-Industrie in Quebec ist ein schützenswertes Gut und wer sich daran vergreift, muss mit harten Konsequenzen rechnen.
Die Geldstrafen und die Möglichkeit der Opferentschädigung waren ein wichtiger Aspekt der Urteile. Sie sollten dazu beitragen, den finanziellen Schaden, den die FPLQ und ihre Mitglieder erlitten hatten, zumindest teilweise auszugleichen. Es war ein langer und mühsamer Weg durch die Gerichte, aber am Ende wurde ein Kapitel in dieser unglaublichen Kriminalgeschichte geschlossen. Und Lena, was nehmen wir persönlich jetzt aus dieser Geschichte mit?
Vielleicht, dass wir niemals unterschätzen sollten, wie wertvoll etwas für andere sein kann und dass Sicherheit immer oberste Priorität haben sollte, selbst wenn es um Fässer voller Ahornsirup geht. Denn auch in der scheinbar unauffälligen und süßen Welt des Ahornsirups lauern dunkle Geheimnisse, wenn es um Profit geht.
Vielen Dank, dass du uns heute zugehört hast. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere sofort und jetzt unseren Kanal und lass gerne eine Bewertung da.
Sei dabei, wenn wir in der nächsten Folge von Eiskalt serviert eine weitere faszinierende Geschichte aus der realen Welt erkunden.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss.